Herzlich willkommen bei High Running, deinem High Rocks und Running Podcast mit Profisportler Alexander. Er gehörte zu den schnellsten 400-Meter-Läufern Europas und zählt heute zu den gefragtesten High Rocks Coaches. Wenn du schneller werden willst, deine Performance verbessern möchtest und wissen willst, wie Profis wirklich trainieren, dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Insights, Unterhaltung und eine gewaltige Portion an Motivation. Viel Spaß beim Zuhören.
Der Weg zu dir selbst ist leiser, als du denkst. Und gleichzeitig der lauteste Kampf, den du führen wirst. Kein Applaus, keine Zahlen, keine Bestzeiten können dir sagen, wer du wirklich bist. Sie zeigen nur, was du tust, nicht warum du es tust. Irgendwann stehst du da, umgeben von Zielen, Plänen, Fortschritten. Alles scheint messbar. Alles scheint vergleichbar. Und doch fehlt etwas. Zwischen all den Zahlen hast du vergessen, dich selbst zu spüren. Zu sehen, wie weit du eigentlich schon gekommen bist. Zu erkennen, was du alles getragen, überstanden und aufgebaut hast. Du bist mehr als deine Ergebnisse. Mehr als deine Leistung. Mehr als der nächste Schritt auf deiner Liste. Jeder Schritt, den du gehst, zählt. Auch die Kleinen. Vor allem die Kleinen. Denn sie sind es, die dich formen, während niemand hinsieht. Motivation wird dich manchmal tragen, aber sie wird dich auch im Stich lassen. Disziplin hingegen bleibt. Sie ist unscheinbar, fast langweilig. Aber sie ist es, die dich morgens aufstehen lässt, wenn du eigentlich liegen bleiben willst. Sie ist es, die dich weitermachen lässt, wenn alles in dir nach Pause schreit. Step by step. Es wird Tage geben, an denen du dich stark fühlst und Tage, an denen du zweifelst. Tage, an denen alles leicht wirkt und Tage, an denen selbst der kleinste Schritt schwer ist. Aber genau darin liegt der Unterschied. Nicht in Perfektion, nicht in konstantem Hochgefühl, sondern darin, dass du bleibst, dass du weitermachst. Auch jetzt, gerade jetzt, wenn es vielleicht so anfühlt, als würde alles gegen dich laufen. Es hat einen Grund. Nicht immer einen, den du sofort verstehst. Nicht immer einen, der sich gut anfühlt. Aber einen, der dich formt, der dich vorbereitet, der dich stärker macht, als du es gerade sehen kannst. Du musst nicht alles kontrollieren. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nur weitermachen. Annehmen, was ist. Nicht dagegen kämpfen, sondern durchgehen. Schritt für Schritt. Atemzug für Atemzug. Und irgendwann, oft dann, wenn du am wenigsten damit rechnest, wirst du zurückblicken und erkennen, es hat sich gelohnt. Jeder Zweifel, jeder Umweg, jeder Moment, in dem du dachtest, du schaffst es nicht, weil du geblieben bist. Und genau darin liegt deine Stärke. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom High Running Podcast. Und ja, was soll ich sagen? Der High Rocks in Köln ist Geschichte. Wenn du jetzt also heute diese Podcast-Folge hier hörst, war der High Rocks in Köln auf der FIBO und ist jetzt damit abgeschlossen. Vielleicht warst du auch da, vielleicht warst du nicht da, vielleicht hast du das Ganze bei Social Media verfolgt, vielleicht hast du Freunde gehabt, die mitgemacht haben, vielleicht hast du aber auch wieder ganz, ganz viele tolle Ergebnisse gesehen, vielleicht hast du aber auch Ergebnisse gesehen, die vielleicht nicht so schön waren. Und ganz egal, wo du gerade stehst, vielleicht bist du mega motiviert, weil du gerade richtig gute Leistungen gebracht hast, vielleicht bist du aber auch motiviert, weil du vielleicht nicht starten konntest, aber viele gute Leistungen gesehen hast und du dir jetzt sagst, hey, jetzt greife ich erst recht an und ich kann das auch und bei meinem nächsten Rennen, dann bin ich wieder dabei. Oder vielleicht lässt du dich sogar davon runterziehen, weil du nicht starten konntest. Vielleicht bist du im Moment nicht in einer Form, ja, die du dir wünschst oder warum du eigentlich trainierst, aber du vielleicht dein Potenzial nicht abrufen kannst. Und genau darum geht es eigentlich heute, denn wir sprechen heute nochmal über das Thema das Schwellentraining, beziehungsweise warum High Rocks jetzt letztendlich nochmal eine ganz andere Energiebereitstellung ist und warum manchmal Dinge gut funktionieren und manchmal eben halt Dinge nicht gut funktionieren. Und heute möchte ich nochmal so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, damit du dein eigenes Training so ein bisschen besser verstehst, dass du für deinen nächsten High Rocks vielleicht ein paar Dinge anders machen kannst. Am Ende des Tages soll es einfach dazu führen, dass du ja vielleicht das ein oder andere aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Und natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Vielleicht lässt du mir auch ein paar Sterne da in der Spotify-Bewertung. Darüber freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ja, ich würde sagen, lasst uns reinstarten in die heutige Folge, denn wir sprechen über Schwellentraining und was das eigentlich ja mit HYROX zu tun hat. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, lasst uns loslegen. Also gerade so in der Trainingssteuerung und der HYROX-Hype wird ja immer größer und es wird ja immer mehr und viele stellen sich natürlich die Frage, trainiere ich eigentlich richtig? Was könnte ich in meinem Training optimieren? Was könnte ich besser machen? Viele suchen vielleicht auch nach einem Coaching oder vielleicht nach Trainingsplänen oder machen es vielleicht in Eigenregie und versuchen einfach, sich selber zu optimieren. Und dann fragt man sich manchmal, was sind denn so die richtigen Trainingseinheiten, die ich mache? Mache ich bei einem Kurs mit? Mache ich irgendein Intervalltraining? Laufe ich nach Herzfrequenz? Laufe ich nach Pace? Wie viel Gewichte sollte ich eigentlich nehmen? Sollte ich Wettkampfgewichte nehmen? Sollte ich schwerer trainieren als meine Wettkampfgewichte? Sollte ich vielleicht leichter machen, aber dafür vielleicht ein bisschen mehr Überdistanz machen? Also sollte ich vielleicht nicht 80 Burpees oder 80 Meter Burpee Broadjump machen, sondern vielleicht auch mal 100 oder 120 Meter Burpee Broadjump. Ne? Also am Ende des Tages gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Und wenn wir klassisch nach der Schwelle schauen, ja, und in meinem Schneller werden Podcast habe ich ja schon ganz, ganz oft drüber erzählt. Aber wenn du jetzt neu dabei bist und vielleicht noch gar nicht so sich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, was ist die Schwelle überhaupt? Ja, also die anaerobe Schwelle, das ist ja eigentlich die Schwelle, über die alle sprechen. Ne? Es gibt ja mehrere Schwellen. Es gibt ja die aerobe Schwelle und die anaerobe Schwelle, also diese zwei Grenzen. Aber wenn viele von Schwellentraining sprechen, meinen sie in der Regel die anaerobe Schwelle, also die zweite Schwelle, also ventilatorische Schwelle 2. Und letztendlich ist die anaerobe Schwelle der Punkt, an dem dein Körper gerade noch so viel Laktat abbauen kann, wie er produziert. Also im Prinzip Steady State, also du baust Laktat auf, aber nicht, oder dein Körper schafft es auch wieder gleichzeitig, das Laktat wieder abzubauen. Also im Prinzip Steady State. Ja, das ist erstmal total wichtig. Das ist kein Maximalwert, sondern eigentlich so ein Balancepunkt. Ja, also wie wenn du eine Waage hast. Ja, stell dir vor, diese Oldschool-Waagen, ne, hast rechts und links und du legst rechts was in die Waage und du versuchst es dann auf der anderen Seite auszugleichen. Ja, und wenn dich das in der Waage hält, dann bist du im Schwellenbereich. Und diesen Punkt zu treffen oder diesen Bereich zu treffen, das ist gar nicht ganz so einfach. Beziehungsweise man kann es natürlich ermitteln lassen über eine Spiroergometrie, über vielleicht eine Laktatmessung. Und das ist ganz wichtig jetzt zu verstehen. Also das Ganze kommt natürlich dann auch aus Sportarten, in der du eine kontinuierliche, gleichbleibende Belastung hast. Ich gehe jetzt einfach mal vom Laufen aus. Das heißt, wenn du so einen Test machst, da machst du in der Regel ja einen Stufentest auf dem Laufband. Du läufst 3 Minuten und jede oder alle 3 Minuten passt sich deine oder wird die Pace schneller. Also du drehst das Laufband hoch und du überblickst letztendlich, wenn du das Ganze nach Laktat machst, dann nimmst du nach jeder Stufe Laktat aus dem Ohrläppchen ab oder lässt es abnehmen. Den Laktatwert in Millimol schreibt man auf und hast zeitgleich oder parallel dazu auch deine Herzfrequenz. Und dann pflegt man die ins System ein und dann nimmt man verschiedene Berechnungsmodelle nach Dickhut oder nach Mader und bekommt nachher so eine schöne Kurve, ja, also diese Laktatkurve, und daraus lassen sich halt eben die Schwellen ableiten. Und wenn du jetzt beispielsweise an einen Punkt kommst, wo du 3,4 Millimol bildest oder je nachdem, wenn wir von einer exakten Schwelle von 4 Millimol ausgehen, hast du natürlich eine bestimmte Pace, die du rennst an dieser Schwelle. Und du hast eine bestimmte Herzfrequenz an dieser Stelle. So. Und das ist dann erstmal ein Schwellenwert. Und der kann jetzt zum Beispiel, ich nehme einfach mal einfache Zahlen, der ist bei Puls 160 und bei einer 4er Pace. Und das ist letztendlich deine Schwellenwerte, basierend auf deiner Laufökonomie. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du also Lauftraining machst und diese Werte zur Verfügung hast und du willst Schwellentraining machen, dann solltest du das um diesen Bereich herum machen. Vielleicht nicht exakt bei 160, sondern vielleicht bist du dann bei 158 oder 155, ja, dass du nah an die Schwelle rankommst, weil es passiert relativ oft, dass wenn man zu krass an der Schwelle trainiert, dass von Intervall zu Intervall, dass man einfach abrutscht und nicht mehr an der Schwelle trainiert, sondern in den VO2 Max Bereich abrutscht und dadurch verschiebt sich natürlich auch das Training, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Wir wollen unseren Laktatauf- und Abbau gut trainieren an der Schwelle, aber wenn wir zu sehr in den anaeroben Bereich reingehen, also ins VO2 Max, dann trainieren wir eigentlich immer mehr in diesen Laktatbereich rein. Das kann natürlich auch eine gute Trainingssession sein, aber wenn es darum geht, die Schwelle verschieben zu wollen, dann macht es Sinn, auch vielleicht ein Stück weit minimal drunter zu bleiben, um letztendlich den Körper darauf zu konditionieren, Laktat aufzubauen, aber auch gleichzeitig versuchen, möglichst schnell wieder abzubauen. Und jetzt kommt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass viele dieses Gleichgewicht, also diese Schwelle mit in so ein High-Rocks-Rennen nehmen. Und dazu muss man einfach sagen, dass beim High-Rocks ist im Prinzip, ja, hast du halt eben keine kontinuierliche Dauerbelastung, sondern letztendlich eine, ja, intermittierende Belastung. Das bedeutet, du kommst nie wirklich in ein stabiles Gleichgewicht. Also sobald du gerade im Laufen so einen Rhythmus gefunden hast, kommt die nächste Station und verändert letztendlich alles. Ne? Also ein Beispiel, beim Sled Push hast du eine extrem hohe Muskelspannung, ja, oder bei den Burpees hast du einen ständigen Wechsel zwischen einer horizontalen Bewegung und einer vertikalen Bewegung. Also gehst immer wieder runter, kommst immer wieder hoch. Beim Row und beim Ski hast du einfach auch nochmal andere Muskelgruppen und du atmest vielleicht auch da komplett anders. Beim Farmer's Carry hast du eine sehr hohe isometrische Spannung. Ja? Du hast also deutlich mehr Gewicht. Du hast halt da ja eine hohe Zugbelastung, also eine isometrische Spannung, die du dann auch aufrechterhalten musst. Und danach musst du immer wieder laufen. Das bedeutet, dein Körper muss nicht nur Energie liefern, sondern er muss ständig sein gesamtes internes System neu organisieren. Und genau da liegt letztendlich das Problem. Warum ist das so? Es ist im Prinzip, liegt es ein Stück weit daran, wenn wir jetzt eine kontinuierliche Dauerbelastung haben und du weißt jetzt ganz genau, deine Schwelle ist bei 160 und bei einer Pace von 400. Wenn du jetzt ein 10-Kilometer-Rennen machst, dann weißt du genau, du kannst das bis Punkt X laufen. Aber dadurch, dass wir beim High Rocks eine bestimmte Pace laufen und dann immer an diese unterschiedlichen Kraftstationen kommen, schieben wir mit jeder Kraftstation diesen Laktatspiegel für einen kurzen Augenblick nach oben. Das heißt, wir kommen oben aus diesem Bereich raus und wir sind nicht mehr an der Schwelle. So, wenn du jetzt an der Schwelle läufst und dann in die Station reinkommst und dich dann nach oben über dieses Kraftniveau rausschießt und danach wieder ins Laufen gehst und läufst wieder an der Schwelle, kann es halt, oder das passiert relativ oft bei den High-Rocks-Athleten und man wundert sich, warum man an der Schwelle, was man sonst im Training hat, warum man das beim High-Rocks nicht halten kann, beziehungsweise langsamer wird. Weil viele gehen mit dieser Einstellung heran, okay, was ist deine Schwellenleistung? Ja, ist eine 4er-Pace, okay, dann werde ich das auch in meinem High-Rocks-Rennen laufen, weil vier, also Schwelle kann ich ja laufen, eine 400, und dann laufen sie diese 400 im Rennen und merken dann irgendwie, dass sie dieses nicht halten können. Aufgrund halt erst diesem konstanten Wechsel. Ne? Also diese metabolische Belastung, die wir eigentlich haben, passiert beim High Rocks, dass wir einfach so eine muskuläre Vorermüdung haben. Wir haben unter anderem einen mechanischen Druck. Wir haben einen totalen Kreislauf, also Herz-Kreislauf-Stress. Wir haben einen Haltungswechsel, ja, von vertikal zu horizontal. Wir haben auch eine Blutumverteilung. Und wir haben einen Wechsel von unserem Atemrhythmus. Das heißt, die Schwelle selbst bleibt immer biologisch gleich. Aber das Rennen produziert so viele Störfaktoren, dass du die Pace dieser Schwelle nicht mehr sauber laufen kannst. Und was meine ich mit Blutumverteilung? Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt dann aus dem Laufen kommt, ja, euer ganzes System arbeitet und kommt jetzt an den Schlitten und geht mit einer, ja, ihr baut Spannung auf und geht mit einer großen Vorspannung an diesen Schlitten ran und drückt den. Ja, das heißt, euer Blutdruck ist nochmal komplett anders und es findet eine Blutumverteilung statt. Ne? Also es wird mehr Energie in den Beinen benötigt, deutlich mehr Kraft und der Körper muss in einer relativ kurzen Zeit das System ein bisschen umstellen. Und wenn er das dann halt eben, je nachdem, wie lange du für den Schlitten brauchst, die einen brauchen, wenn es schnell geht, vielleicht nur 2 Minuten. Wenn es vielleicht deutlich schwerer ist, dann braucht man da vielleicht auch 6 Minuten, 7 Minuten, ja. Und aus diesem bewährt oder aus dieser Bewegung dann wieder rauskommen, das braucht halt eben Zeit, beziehungsweise es braucht Training, dass der Körper schnell in diesen Wechsel kommt, dass er wieder in das gesamte System reinkommt, dass er wieder sauber und damit laufen kann. Und das merkst du auch daran, nachdem du den Schlitten geschoben hast, wenn du loslaufen willst, dann fühlt sich das manchmal an wie, ja, als ob du Kaugummi unter den Schuhen hast, weil du kommst kaum noch vorwärts, weil der Muskel vielleicht gerade, der Oberschenkel, extrem viel Leistung gebracht hast und du brauchst erstmal aus der Rockzone raus, brauchst du vielleicht nochmal 200 Meter, bis du merkst, oh, jetzt bin ich irgendwie wieder drin und jetzt kriege ich meinen Laufschritt wieder hin. Und das ist, was ich damit meine, ne? Also deine Systemschwelle, die du hast, gleichgesetzt mit der Laufschwelle. Ne? Also alles das, was wir messen, also die Laufschwelle bezieht sich auf reines rhythmisches Laufen. Ja? Und die Systemschwelle beschreibt das, was dein kompletter Organismus unter dieser Mischbelastung noch kontrollieren kann. Und diese Systemschwelle liegt fast immer unter der Pace deiner reinen Laufschwelle. Warum? Oh, da habe ich gerade hier mein Wasserglas umgestoßen. So ein Scheiß. Naja, passiert. Also wo war ich denn geblieben? Also diese Systemschwelle liegt fast immer unter deiner Pace, deiner reinen Laufgeschwindigkeit. Und warum ist das so? Weil dein Körper im HYROX ja nicht nur das Laufen finanzieren muss, sondern gleichzeitig auch letztendlich den Restlaktat wieder abbauen muss. Der muss letztendlich den Kreislauf oder den Kreislauf stabilisieren. Du musst dein Atemmuster wiederfinden und du musst auch deine Haltung neu organisieren. Und das kostet alles Energie. So, und diese Energie muss man halt eben berücksichtigen. Und es gibt auch so einen Fachbegriff, der nennt sich Blood Shift, warum dein Herz härter arbeitet, obwohl du langsamer läufst. Also du merkst irgendwie bei deinem Rennen, wenn du so auf deine Pulswerte schaust, die sind irgendwie deutlich höher, als wenn du jetzt einen klassischen 10-Kilometer-Lauf machst. Ja, also über das Rennen verteilt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nach den Stationen, wie zum Beispiel Sled Push oder Farmer's Carry, sind die großen Muskelgruppen massiv angespannt. Teilweise fast auch so isometrisch angespannt. Und diese Spannung drückt die Gefäße zusammen. Was bedeutet das? Das heißt, das Blut fließt nicht mehr so frei durch die Muskulatur wie bei einem lockeren Laufen. Und jetzt passiert das, was ich gerade gesagt habe. Jetzt läufst du wieder los. Was muss dein Herz tun? Es muss Blut gegen einen erhöhten Widerstand durch das System pumpen, das gerade noch unter einem ja enormen Druck stand. Und das ist der Punkt, den viele nicht verstehen. Ich laufe eigentlich langsamer, aber mein Kreislauf arbeitet härter. Warum? Weil nicht nur die Geschwindigkeit zählt, sondern auch eben die Bedingungen, unter denen Blut und Sauerstoff transportiert werden muss. Und das ist der klassische Blood Shift, beziehungsweise die Blutumverteilung. Und nach einer Station muss das Blut einfach neu verteilt werden. Also weg von extrem belasteten Muskelgruppen, zurück in ein ja laufökonomisches Laufmuster, bei gleichzeitig hohem Sauerstoffbedarf. Und deshalb schießt eben deine Herzfrequenz so hoch, obwohl die Pace niedriger ist als in deinem klassischen Schwellenlauf, wenn du jetzt auf dem Laufband deine Schwellenläufe machst. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und jetzt sprechen wir auch noch über den klassischen ja Wechsel, ich sag mal den Positionswechsel, der dich zusätzlich stresst. Und das passiert tatsächlich bei den Burpees. Und Burpees ist für viele auch so eine Station, wo sie einfach merken, dass das Herz-Kreislauf-System unglaublich hart kämpfen muss. Und dass diese Station extrem belastend ist und dass man da ja letztendlich ja einfach länger Zeit braucht, um das System einfach besser steuern zu können. Und wenn es eben diese Belastung des Kreislaufs ja durch den Wechsel der Körperposition, vor allem von unten nach oben oder von oben nach unten, kannst du sehen, wie du willst. Und das passiert halt eben im HYROX relativ häufig. Auch wenn ich beim Schlitten, ja, wenn ich tief in die Knie gehe, komme wieder hoch oder bei den Wallballs, ne, es sind immer verschiedene Körperpositionen, die ich halt eben einnehme. Aber das beste Beispiel sind tatsächlich die Burpee Broadjumps. Ja, also du gehst runter, bist fast eigentlich horizontal, drückst dich dann wieder hoch, kommst in die Vertikale und dann musst du danach auch wieder anlaufen. Das klingt zwar banal, ist aber für den Kreislauf extrem brutal. Weil dein Körper in dem Moment einfach mehrere Dinge gleichzeitig regeln muss. Er muss den Blutdruck stabilisieren, er muss den venösen Rückstrom sichern, es will aber auch deine Gehirnversorgung aufrechterhalten, die Muskulatur will wieder effizient letztendlich durchblutet werden und gleichzeitig will dein Körper ja auch weiter Leistung bringen. Ja, also das ist total wichtig. Und nach dem Burpees ist nicht nur die Muskulatur müde, sondern der ganze Kreislauf muss sich danach erstmal wieder neu ausrichten. Und das ist auch der Grund, warum sich die ersten Meter nach einer solchen Station oft so katastrophal anfühlen, ja. Obwohl du theoretisch eigentlich laufen kannst. Ja, das ist das große Problem. Und jetzt kommt so die alles und entscheidende Frage. Warum man im Hyrox eigentlich langsamer als Schwelle laufen sollte? Also deine Schwelle, die du für deine Intervalle nutzt. Und da kann man einfach sagen, weil Hyrox keine Schwellenbelastung ist, sondern eine Belastung mit ständigen Spitzen über der Schwelle. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also wenn du deine reine Laufschwelle im Hyrox laufen willst, dann ignorierst du im Prinzip das zwischen den Laufabschnitten immer wieder. Ja, also du hast immer diese zusätzlichen Laktatspitzen. Du hast im Prinzip muskulären Schaden beziehungsweise eine Vorermüdung erzeugt. Du hast den Kreislauf destabilisiert. Und du bringst auch eine gewisse Sauerstoffschuld mit. Und das heißt, wenn du im Laufen exakt deine Schwellenpace anvisierst, bist du in Wahrheit systemisch über der Schwelle. Und anders formuliert, die Pace mag auf dem Papier zwar deine Schwelle sein, aber die Gesamtbelastung ist es nicht. Deshalb solltest oder muss Hyrox laufen bewusst unter deiner reinen Schwellenpace stattfinden. Nicht, weil du schlechter bist, sondern weil du dir sonst einfach keinen Puffer für die Station lässt. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, aber ich schaffe das trotzdem. Ich schaffe meine Schwellenleistung im Laufen, schaffe ich auch beim Hyrox, trotz der Station. Und das spricht einfach für ein gut trainiertes System. Und wenn man jetzt mal sich die ganzen Athleten anguckt, in den letzten Jahren, was sich da so entwickelt hat und was wir für eine große Dichte an schnellen Athleten bekommen haben, die nicht nur im Laufen schneller werden, sondern die auch die Stationen schneller machen und auch die Transition, die Übergänge fast, ich sag mal, wenn man in der Weltspitze unterwegs ist, dann sieht man, dass da kaum noch kein großer Unterschied ist mehr und kein Spielraum mehr ist. Da wird nach jeder Station direkt wieder gelaufen und das muss man halt eben trainieren. Und wenn du gerade so relativ neu dabei bist, kann ich es halt eher immer nur empfehlen, dass man erstmal ja beim Hyrox ein Stück weit unter seiner Schwelle läuft, also ein bisschen langsamer, um halt eben nicht den Fehler zu haben, dass man an den ersten paar Stationen einfach sich aus dem Leben schießt und dann nach hinten raus tatsächlich dann nicht mehr klarkommt. Das heißt, wenn ihr also wirklich gut trainiert seid, dann werdet ihr eurer Schwellenleistung immer, ja, der, ich sag mal, der Laufschwellenleistung, werdet ihr immer näher kommen im Hyrox-Rennen und dadurch werdet ihr natürlich irgendwo besser, wenn man halt eben richtig und strukturiertes Training macht. Und das ist bei vielen halt eben auch schon mal so der Fehler, weil sie erstens gar nicht genau wissen, wo ist ihre Schwelle, was für Intervalle soll ich rennen, was soll ich denn für Hyrox-Workouts machen, die zu mir passen, nicht irgendwelche allgemein, und dafür sollte man sich tatsächlich vielleicht einen Coach suchen. Und dieser Coach sollte natürlich dann auch mit Tests starten, ne, der vielleicht einen Lauftest macht, vielleicht auch einen hybriden Test macht, um einfach zu gucken, wo stehst du aktuell, welche Leistungen bringst du und dich dann halt eben optimal vorbereitet. Und ja, wenn ihr noch auf der Suche nach einem Coach seid und vielleicht mal was anderes ausprobieren wollt, hier unter dem Link findet ihr auch die High Running Seite. Da könnt ihr auch gerne ein kostenloses Erstgespräch buchen, weil in meinem Coaching ist es so, dass wir natürlich erstmal miteinander sprechen. Ich erkläre euch, wie das ganze Coaching aussieht, wie ich arbeite, mit welchen Plattformen ich arbeite, wie das Training aufgebaut ist. Ich werde natürlich auch alle eure Fragen beantworten und nur wenn das dann auch irgendwie menschlich auch passt, weil wenn man in so ein Coaching geht, muss das auf allen Ebenen passen. Ja, man muss sich mit seinem Coach verstehen und das muss einfach auf einer guten Basis sein. Und wenn das gegeben ist, ja, dann sind wir ein gutes Match und werden dann an deinen Zielen arbeiten, sodass du definitiv schneller wirst und auch deine Hyrox-Zeiten definitiv verbessern wirst. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer und das ist bisher immer so gewesen. Um da jetzt wieder anzuknüpfen, ja, also der zentrale Denkfehler vieler Athleten ist eigentlich, meine Schwellenpace ist 4:00, also sollte ich im High Rocks auch ungefähr 4:00 laufen. Aber das ist, als würdest du sagen, mein Auto fährt 200 auf der Autobahn, also muss es auch diese 200 durch die Stadt schaffen. Ja, das ist einfach so ein falscher Vergleich, denn im High Rocks ist die Frage nicht, wie schnell kannst du laufen, sondern wie schnell kannst du laufen, während du gleichzeitig die Folgen der letzten Station verarbeitest und die nächste schon mitdenken musst. Ja, also du musst dir die Frage stellen, wenn du dein Renntempo machst, ja, wie viel Energie brauchst du, um die Station zu verarbeiten, ja, und welche Station kommt als nächstes auf mich zu, wie viel Energie brauchst du? Und diese Spanne zwischen, was muss mein Körper leisten und was muss er als nächstes leisten, ist im Prinzip euer Renntempo. Und je besser du wirst, desto schmaler ist das Ganze, so dass du irgendwann vielleicht dann doch an der Schwelle rennen kannst. Aber wenn du merkst in deinem Rennen oder du vielleicht deine Schwelle auch kennst und merkst, hey, die schaffe ich im Wettkampf nicht zu halten, dann solltest du erstmal vielleicht letztendlich langsamer anfangen und dann wirst du am Ende bei so einem High-Rocks-Rennen auch nach hinten raus besser durchkommen und schaffst das es dann auch so, dass du dann halt eben vielleicht 5-6 Minuten schneller bist als deine aktuelle Bestzeit, obwohl du vielleicht deutlich langsamer gelaufen bist, als du dir eigentlich das Ganze vorgenommen hast, weil du halt eben nicht riskierst, dass du halt extrem einbrichst. Ne? Und ja, warum sich dann halt eben so eine 4:10 oder 4:15 vielleicht richtig anfühlen, obwohl du halt eben auch eine 4:00 kannst, ja. Das ist halt eben, wenn du eine 4:00 laufen kannst, heißt das nur, dass das Laufsystem eben diese 4:00 unter idealen Bedingungen. Wenn du aber nach einem Sled Push mit 4:20 läufst, während dein Puls bei 170 ist, dann zeigt das nicht automatisch eine Schwäche, sondern es zeigt dir einfach nur, dass du einfach eine hohe Restbelastung hast, dass du halt eben eine hohe systematische Spannung hast, dass dein Kreislauf extrem arbeitet und dass du so eine laufende Laktatverarbeitung hast, ja. Und du bist halt eben noch nicht vollständig wiederhergestellt des Gleichgewichts, ja. Deswegen kann eine 4:20 im High Rocks physiologisch sich teurer anfühlen als eben deine 4:00 im Training, die du halt eben bei deinen Schwellenläufen machst. Jetzt kommen wir vielleicht zu einem kleinen Punkt, nämlich dem Laktat an sich. Da kann man auch ganze Folgen drüber machen, aber Laktat ist letztendlich das Produkt, letztendlich nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Abfallprodukt, was entsteht, wenn du halt eben über die anaerobe Schwelle hinausgeht, ja, wenn diese Konzentration im Millimol in deinem Körper anfällt. Letztendlich ist Laktat einfach auch ein Energieträger. Und über dieses Laktat-Shuffle kann letztendlich Laktat von einem Gewebe aufgenommen werden und in einem anderen Gewebe wieder genutzt werden. Zum Beispiel vom Herzmuskel oder von besser oxidativ arbeitenden Muskelfasern. Und deshalb ist so ein hoher Puls nicht automatisch ein Zeichen, dass in Anführungszeichen alles schief läuft, sondern du kannst sagen, dein Körper versucht im Laufabschnitt nicht nur Tempo zu machen, er versucht gleichzeitig auch das Chaos der letzten Station wieder aufzuräumen. Ja, also diesen Laktat-Peak, den du im Prinzip in der Station hattest. Ne? Also das bedeutet, was gehört dazu? Also erstens Laktat aufnehmen in der Station. Dann natürlich Sauerstoff brauchen wir natürlich oder Sauerstoff liefern. Wir wollen natürlich auch den Stoffwechsel wieder beruhigen im Laufen und wir wollen natürlich trotzdem irgendwie vorankommen. Und das ist auch der Grund, warum Laufen im High Rocks oft eher eine aktive Erholung unter Last ist als ein klassisches Racing. Also wenn du jetzt vielleicht an so einen 5-Kilometer- oder an 10-Kilometer-Lauf oder an einen Halbmarathon denkst, ja, das ist ein klassisches Racing, wo du konstant etwas machst. So. Und beim High Rocks geht es natürlich auch darum, konstant schnell zu laufen. Aber es geht eher darum, diesen krassen Laktat-Peak, den wir in der Station haben, dass wir den ein Stück weit im Laufen, ja, auch irgendwie reduzieren können. Und deswegen sollte man vom Pacing her auch versuchen, beim Laufen ein Stück weit sich auf die Atmung zu konzentrieren und versuchen da, ja, letztendlich dieses Laktat wieder aus den Beinen zu laufen. Und das funktioniert natürlich auch extrem gut, wenn wir natürlich eine gute Kapillarisierung haben. Also das bedeutet im Prinzip, die Kapillaren, die kleinsten Blutgefäße, sind letztendlich so die Nebenstraßen deines Stoffwechsels. Und je besser dieses Kapillarnetz ist, desto besser kann dein Körper Sauerstoff in die Muskulatur bringen, Laktat und Stoffwechselprodukte abtransportieren und nach Belastung schneller wieder in einen funktionierenden Rhythmus kommen. Und das ist auch der Grund, warum in Anführungszeichen Zone 2 Training für HYROX so wertvoll ist. Nicht, weil es spektakulär ist, sondern weil es einfach die Infrastruktur baut, die dich zwischen den Stationen wieder arbeitsfähig macht. Ja, und ohne diese Infrastruktur bringt dir in Anführungszeichen deine Schwellenpace allein nicht genug. Wenn du jetzt so wie ich aus dem 400-Meter-Lauf kommst, wo es eigentlich gar nicht um in Anführungszeichen Zone 2 geht, weil 400 Meter macht man maximal anaerob, ja, also maximale Belastung, sehr viel Laktat wird da gebildet und 400 Meter sind halt eben auch relativ schnell zu Ende und dann fehlt dir einfach so das Grundgerüst und man spricht in der Umgangssprache auch von einem Fauler Max-Wert, das heißt wie viel, also die Laktatabbaurate. Und bist du jemand, der aus dem Schnellkraftsport kommt oder wie zu ich aus dem 400-Meter-Lauf, der kann sehr gut Laktat bilden, schafft es aber in der Regel vielleicht nicht so gut, das Laktat wieder abzubauen. Das heißt, man kann mit viel Laktat gut rennen, ne, wo andere sagen würden, boah, ich habe so viel Laktat in den Beinen, ich kann gar nicht mehr laufen. Schaffen es vielleicht andere noch damit, ein Stück weit zu kommen? Natürlich nicht so weit. Und je besser halt eben diese Laktatabbaurate ist, also je schneller dein Körper damit umgehen kann, desto schneller bist du in Anführungszeichen auch wieder leistungsfähig. Und das ist total wichtig, dass man halt eben auch eine gute Zone 2 hat, weil je besser, das habe ich gerade gesagt, ja, also je mehr Kapillare du einfach hast, desto besser kann dieses Laktat auch transportiert werden. Und deswegen macht halt eben Zone 2 Training auch ganz, ganz, ganz viel Sinn, weil es hilft dir, in deiner Grundlage besser zu werden, was nachher auch für deine Schwellenleistung extrem vom Vorteil ist, aber halt auch eben für deine VO2 Max. Deswegen sollte man das nie vernachlässigen, auch eben viel Grundlage zu trainieren. Und das ist auch, ja, bei vielen, wo man klar sagen muss, ja, die ballern immer harte Workouts, sind meistens in den Workouts oberhalb der Schwelle und ihren Tempoläufen auch oberhalb der Schwelle. Und Grundlage kommt oft zu kurz, ne? Dann denkt man, oh, ich habe hart und gut trainiert, aber irgendwie werde ich nicht schneller oder auch nicht besser, weil vielleicht die Grundlage auf der anderen Seite irgendwo fehlt. Und wenn wir jetzt aus so einer Station rauskommen, sind eigentlich so die ersten 200 Meter so total wichtig. Ja? Wenn wir uns bei den Besten umschauen, die Bretter natürlich wieder los, weil sie es halt eben gut trainiert haben, aber wenn du aus so einer Station rauskommst, solltest du dir die ersten paar Meter ruhig gönnen, um deinem Körper in diese Reorganisationsphase zu kommen. Das heißt, aus dieser spezifischen Bewegung wieder in deine Laufökonomie zu kommen. Also da braucht dein Körper einfach so ein bisschen Zeit. Und weil nach einer Station willst du eigentlich sofort wieder deine Pace treffen und auf deine Rennpace kommen. Und wenn du das zu krass machst, dann schafft das dein Körper vielleicht gar nicht so schnell hinterherzukommen. Ja, weil dein Kreislauf, deine Atmung und deine Blutumverteilung, worüber ich eben gesprochen habe, in dem Moment noch gar nicht bereit ist für diese Pace. Und deswegen könnte man sagen, so die ersten 200 Meter sollten deshalb nicht als Angriff gesehen werden, sondern eher als Reorganisationsphase. Du kannst auch sagen, die ersten 200 Meter nach jeder Station entscheiden, ob ich mich stabilisiere oder mich endgültig abschieße. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt werden wahrscheinlich die Athleten sagen, die jetzt vielleicht hier zuhören und die schon sehr gut darin sind, die das vielleicht auch konditioniert haben oder vielleicht auch Trainingssessions so aufgebaut haben, dass man nach einer anstrengenden Station versucht, möglichst schnell wieder auf die Rennpace zu kommen. Aber das ist eben sehr, sehr viel Training und das muss man auch einzeln trainieren in bestimmten Trainingssessions. Wenn du das aber noch nie so gemacht hast, ist meine Empfehlung, die ersten 200 Meter sich auch visuell vorzustellen, okay, ich bring meinen, oder man könnte auch sagen, je nachdem, wie lang die Rockzone ist, ich versuche mein System bis zum Rockzone-Ende, bis zum Outbogen versuche ich es zu stabilisieren, und wenn ich wieder auf die Laufstrecke gehe, dann fange ich wieder mit meinem richtigen Pacing an. Ne? Also das könnte auch eine gute Strategie sein. Und jetzt habe ich einfach nochmal die 5 wichtigsten Tipps am Ende nochmal kurz zusammengefasst. Punkt Nummer 1, verwechsle deine Laufschwelle nicht mit deiner Rennpace. Ja, also wenn meine Schwelle zeigt, was ich laufen kann, bedeutet also nicht automatisch, was ich an einem Hyrox zwischen 2 Stationen halten kann. Lass dir da ein bisschen Platz, um halt eben das Ganze viel besser anzugehen. Punkt Nummer 2, laufe bewusst unter reiner Schwellenpace. Ja, im Hyrox brauche ich metabolischen und kreislauftechnischen Puffer. Ja, das musst du dir auch immer nochmal abspeichern, ja. Weil wenn du auf der Schwelle losläufst, dann läufst du von deinem System her einfach zum größten Teil systemisch zu hart. Punkt Nummer 3, nutze auf jeden Fall die ersten 200 Meter zum Sortieren. Ja, nicht sofort wieder losballern, oder man könnte auch sagen, nutze, du sollst natürlich auch nicht gehen, ne, aber tief durchatmen. Über die Nase versuchen, möglichst lange tief auszuatmen. Ne? CO2 sammelt sich wieder an, wird Sauerstoff wird wieder dahin gebracht, transportiert, wo er gebraucht wird, und du bereitest quasi deinen nächsten Kilometer sozusagen vor. Punkt Nummer 4, ganz wichtig auch, Übergänge trainieren. Nicht nur Tempo und Compromised Running. Manche machen nur Compromised Running, aber Compromised Running ist auf jeden Fall Pflicht. Du musst lernen, nach hoher Spannung einfach wieder ökonomisch laufen zu können. Und da bieten sich halt eben unterschiedliche Trainingsarten an, ne? Ob du vielleicht erst laufen gehst, dann Station machst, dann wieder laufen gehst, oder ob du nur Station machst und dann laufen machst. Ja, also es gibt unterschiedliche Formen und Varianten, die solltest du definitiv einbauen. Und du musst dir als Punkt Nummer 5, du brauchst auch eine gewisse Grundlage, weil je besser deine Grundlage ist, je besser die Infrastruktur ist, ja, je besser deine Kapillarisierung ist, desto breiter bist du unten aufgestellt, und darauf kann man eben eine sehr große und hohe Pyramide bauen und macht dich im Gesamten einfach schneller. Ja, das sind so die 5 wichtigsten Punkte, die du vielleicht heute nochmal mitnehmen solltest. Genau, und damit bin ich am Ende angekommen. Ich hoffe, da war vielleicht der ein oder andere Tipp dabei. Schreib gerne in die Kommentare, wenn dir vielleicht etwas zu deinen Rennen einfallen, wie du bisher das Ganze gemacht hast, oder welche Tipps du vielleicht noch brauchst für deinen nächsten Hyrox-Rennen, oder wenn du jetzt auch in Köln dabei warst, oder je nachdem, was du vielleicht geplant hast, oder wann ist dein erster Hyrox, vielleicht kommt da ja noch einer, und du Fragen hast und ich das vielleicht mal in diesem Podcast thematisieren sollte, dann gerne einfach hier unten in die Kommentare, und damit sage ich Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt High Running mit Coach Alex. Also macht's gut und bis zur nächsten Folge.